Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 223. Episode des Schachgeflüster-Podcast. Ja, dies ist Teil 2 der Leseprobe aus meinem Buch Der Schachbooster, die 10 besten Methoden zur Steigerung deiner Spielstärke. Teil 1 habe ich vor einer Folge eingelesen, und zwar ging es hier um die Vorlieben der drei Figuren Dame, Turm und Läufer. Und jetzt in diesem Teil geht es um Springer, Bauern und den König. Und zwar ist das Ganze das Kapitel 3 meines Buches, in dem es eben um die Vorlieben der Figuren geht. Weil es gibt ja den Spruch von Paul Morphy, frag deine Figuren, was sie möchten. Oder so ähnlich, ich muss es mal suchen. Hilf deinen Figuren, dann werden sie dir helfen. So ist es. Und deswegen soll man eben die Vorlieben der Figuren herausfinden und wissen, auf welchen Feldern sie gerne stehen. Und dann hat man eine bessere Stellung. Ja, und bevor es aber hier weitergeht, gibt es noch einen kurzen Einspieler von den Chess Tigers auf die Ohren.
Hallo liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer, mein Name ist Jonathan Karlstedt, ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, jetzt geht es also wie gesagt weiter mit dem Springer. Welche Felder mögen deine Springer? Springer sind wie Endspiele. Man liebt sie oder man hasst sie. Eine unvorhergesehene Springergabel hat schon so manchen Partieverlauf auf den Kopf gestellt. Gute Felder oder Vorposten. Springer brauchen gute Felder. Insbesondere lieben sie Vorposten. Vorposten sind Felder in der gegnerischen Hälfte, auf denen der Springer nicht oder nur unter Inkaufnahme von Nachteilen vertrieben werden kann. Meist hat der Springer auf seinem Vorposten einen eigenen Bauern zur Stütze. Vorwitzige Springerausflüge ohne Unterstützung sind dagegen nicht zu empfehlen und können zum Verlust des Springers führen. Suche daher nach möglichen Vorposten. Dazu kannst du die Wunschfeldmethode anwenden. Du fragst dich also, auf welchem Feld dein Springer am liebsten wäre. Droht der Gegner nichts Konkretes, so kannst du deinen Springer umgruppieren, bis er auf seinem Wunschfeld angelangt ist. Nach Nimzowitsch ist übrigens auf den Linien A, B, G und H der Turm eine noch bessere Vorpostenfigur als der Springer. Den Vorposten verlassen. Die Kunst ist nicht nur, einen schönen Vorposten zu finden, sondern ihn im rechten Moment wieder zu verlassen, zum Beispiel wenn man eine Gabel ansetzen kann. Manchmal wird man auch zu einem Abtausch gezwungen, weil man sonst nicht nur den Springer, sondern auch dessen Stützbauern verliert. Ein gegnerischer Vorposten kann ganz schön lästig sein, weil er die eigenen Figuren einschränkt. Aber nicht immer ist es gut, den Vorpostenspringer abzutauschen, zum Beispiel wenn die ersetzende Figur dann genauso lästig ist. Den Springer im eigenen Land muss man auch mal aushalten können. Lieblingsfelder. Der weiße Springer mag gerne die Felder F5 und E7. Ein Springer auf F7 gegen den rochierten König ist so viel wert wie ein zusätzlicher Bauer, so der 14. Weltmeister Garry Kasparov. Vom Feld E7 aus wirkt der Springer an einem schönen Mattmotiv mit. Anastasia-Matt, siehe Kapitel 8. Schlechte Angewohnheiten und Dumb Squares. Hier noch eine Warnung. Großmeister gruppieren ihren Springer gerne zu einem besseren Feld um, indem sie ein Feld auf der Grundreihe als Zwischenstation nehmen. Das kann bei uns Sterblichen häufig in die Hose gehen. Wenn dein Gegner seine Springer auf die Grundreihe zieht, ist das für dich das Signal, einen Angriff zu prüfen. Ein Feld, das der Springer in der Regel nicht mag, ist B2, B7, G2 bzw. G7. Der Läufer fühlt sich hier als Fianchetto-Läufer wohl, aber der fianchettierte Springer ist meistens, also in Anführungszeichen, ist meistens ein schlechter Springer. Und auch der Springer B3 bzw. B6 für Schwarz ist häufig nicht besonders stark, da er durch den Bauernzug B6 bzw. B3 für Schwarz leicht passiv gestellt werden kann. Merke, Springer B6 fordert B3. Geschlossene Stellungen. Springer können und müssen mit jedem Zug ihre Felderfarbe wechseln. Dadurch sind sie in Stellungen mit vielen Bauern, die sich gegenseitig im Zentrum blockieren, wesentlich beweglicher als Läufer. Wenn du also zwei Springer hast, dann halte die Stellung tendenziell geschlossen. Umgekehrt gesagt, wenn du eine geschlossene Stellung hast, dann tausche so, dass deine Springer übrig bleiben. Springer am Rand. Der niederländische Supergroßmeister Anish Giri soll nach einer misslungenen Turnierpartie eine Textnachricht vom 14. Weltmeister Wladimir Kramnik erhalten haben, mit dem Inhalt »A night on the rim is dim«. Dim heißt so viel wie dunkel oder schlecht. Die deutsche Entsprechung »Springer am Rand bringt Kummer und Schand« bringe ich bereits meinen Kindergartenkindern bei. Fantasievoller finde ich übrigens die Abwandlung von Chessbase-Chef Matthias Wüllenweber. Steht die Mähre dezentral, wirkt sie häufig etwas schal. Natürlich trifft die Regel oft zu. Zum einen wegen der geringeren Mobilität des Springers, wenn er am Rande steht. Zum anderen, weil er am Rand oft ungedeckt und daher anfällig für Doppelangriffe ist. Die Regel gilt aber beileibe nicht immer. Warum ist in dieser Stellung wohl Springer A5 der positionell beste Zug? Jetzt kommt ein Diagramm. Das kann ich jetzt hier natürlich nicht vortragen, aber ich glaube, die Lösung erklärt, was gemeint ist. Lösung: A5 ist für den Springer nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum starken Vorposten C4, also Springer C6, Springer A5, Springer C4. Dort steht der Springer deutlich aktiver als auf C6. Merke also, nur weil ein Springer sich vorübergehend am Rand befindet, hat das nichts zu bedeuten. Es gilt also der natürlich etwas ironische Satz: Ziehe niemals einen Springer an den Rand, es sei denn, es wäre gut. Jetzt kommt wieder so ein auf den Punkt gebracht Zusammenfassungskasten. Suche mit der Wunschfeldmethode nach guten Feldern für deine Springer und nutze ihre Beweglichkeit. So, jetzt die nächste Unterüberschrift zum Bauern. Wie stärkst du deine Bauernstruktur? Die Bauern sind die Seele des Spiels, sagte einst der große französische Schachmeister Philidor, 1726 bis 95. Der erste Paul Keres, einer der besten Spieler, die nie Weltmeister wurden, sah es ähnlich. Je älter ich werde, desto mehr weiß ich Bauern zu schätzen. Die Bauern sind die nachtragendsten Figuren, denn sie können nicht rückwärts ziehen. Mit ihnen muss man wie ein Chirurg umgehen. Im rechten Augenblick müssen sie aber unter Umständen geopfert werden. Denn was ist schon ein Bauer gegen das Universum? Ja, den Spruch habe ich von Lara Schulze, die hat es immer gesagt. Bauern streben ins Zentrum. Zentrumsbauern sind wertvoller als Randbauern, mit Ausnahmen von einigen Endspielpositionen. Grundsätzlich schlägt der Bauer daher lieber in Richtung Zentrum als nach außen. Hier zeige ich dir die sogenannte Tata-Cover-Variante der Karo-Kann-Verteidigung. Also Zugfolge erstens E4, C6, zweitens D4, D5, drittens Springer C3, D schlägt E4, viertens Springer schlägt E4, Springer F6, fünftens Springer schlägt F6 Schach. Wie würdest du als Schwarzspieler zurückschlagen? Nach innen oder nach außen? Und warum? Ja, hier kommt jetzt eben eine Grafik von dieser Stellung. Lösung: Der Computer bewertet den Unterschied marginal. Aber Spitzenspieler wie Deutschlands Nummer 1 Vincent Keimer schlagen hier nach außen. Denn nach fünftens E schlägt F6, also wenn man nach außen schlägt, hat man zwei schöne offene Läuferdiagonalen, während fünftens G schlägt F6 schon fast die kurze Rochade verbaut. Also keine Regel, in dem Fall mit Bauern nach innen schlagen, ohne Ausnahme. Starke und schwache Felder. Die Positionierung der Bauern bestimmt, welche Felder schwach oder stark sind. Jeder Bauernzug hat das Potenzial, ein schwaches Feld erstarken zu lassen und umgekehrt. Schwach ist ein Feld dann, wenn es nicht durch einen eigenen Bauern gedeckt wird oder gedeckt werden kann. Schwache Felder können Einfallstore für gegnerische Angriffe sein. Besonders das Feld vor einem Isolani und vor einem Doppelbauern ist schwach. Der Springer nutzt gern solche schwachen Felder, um sich dort zu postieren. Manchmal muss man sich ein aus gegnerischer Sicht schwaches Feld auch erst schaffen. Mit welchem Zug bekommt Schwarz hier ein schönes Feld für seinen Springer? Ja, jetzt kommt wieder eine Grafik. Lösung: Der Springer möchte statt nach C6 lieber nach F5. Doch noch stört der weiße Bauer G4. Der Zug H5, also H6, H5, nee, H7, H5, vertreibt diesen. Egal, ob der G-Bauer schlägt oder durchzieht. Die Umwandlung. Jedes Jahr versuche ich, die Vorschulkinder im Kindergarten für die Schach-AG zu gewinnen. Ein Zauberwort zieht die Kleinen dort magisch an. Verwandlung. Im Schach kann sich zwar kein Frosch in einen Prinzen verwandeln, aber dafür ein lumpiger Bauer in eine mächtige Dame. Die Möglichkeit der Umwandlung ist eines der wunderbarsten Dinge am Schachspiel. Mehr zur Bauernumwandlung gibt es im Kapitel 7 zum Endspiel, denn dort bildet die Umwandlung ein zentrales Motiv. Bauernkette. Bauern lieben es, in einer Bauernkette angeordnet zu sein. Auf diese Weise decken sie sich gegenseitig, mit Ausnahme des letzten Gliedes. Bauernketten kann man nur angreifen, indem man hineinopfert oder das letzte Glied der Kette angreift. Tipp: Tausche die Speerspitze deiner Bauernkette nicht unbedingt ab. Nicht unnötig ab. Sie ist dein stärkstes Glied in der Kette. So, jetzt kommt hier so ein Schachcomic von Peter Deitelhoff. Das ist ein Schachcartoonist. Da geht es um das Motiv Bauernkette, wo eben eine Frau eine sogenannte Bauernkette um den Hals trägt. Wortspiel. Bauernphalanx und Bauernwalze. Zwei oder mehr Bauern, die kompakt nebeneinander stehen, nennt man Bauernphalanx. Durch die Möglichkeit, schräg zu schlagen, beherrscht bereits eine zweiköpfige Bauernphalanx vier davorliegende Felder. Setzt sich die Phalanx in Bewegung, wird sie zur gefährlichen Bauernwalze, wie in der Partie McDonnell gegen La Bourdonnais. Ein Ire und ein Franzose, die das Schach im frühen 19. Jahrhundert beherrschten und auf einem Londoner Friedhof nebeneinander begraben liegen. Die beiden produzierten eine der berühmtesten Schlussstellungen aller Zeiten. Ja, jetzt zeige ich hier die Schlussstellung und das ist halt so, dass drei schwarze Bauern schon auf der zweiten Reihe stehen, auf D2, E2 und F2. Eine Bauernphalanx birgt durchaus auch Gefahren. Die Bauern in einer Phalanx decken sich nicht gegenseitig, da sie nebeneinander stehen. Anders als in der Bauernkette. Alarmglocken bei der Bauernphalanx. Ziehst du zwei Bauern nebeneinander, kann der gezogene Bauer seinen neuen Nachbarn nicht mehr decken. Ich habe oft erlebt, dass ich einen Bauern gezogen habe und dadurch den benachbarten Bauern eingebüßt habe. Beabsichtigst du also, zwei Bauern nebeneinander zu stellen, sollte dich vorher ein geistiger Blitz durchzucken, um zu prüfen, ob der Bauer nebenan ausreichend gesichert ist. Das Luftloch. Da das Grundreihenmatt das häufigste Motiv ist, benötigt der König manchmal ein Luftloch. Die Wahl zwischen dem F-, G- oder H-Bauern spielt dabei eine wichtige Rolle. Wenn der gegnerische Läufer das Luftlochfeld beherrscht, ist das Luftloch nutzlos. Der richtige Zeitpunkt für ein Luftloch ist im Endspiel. Naja, oder vielleicht auch schon im späten Mittelspiel. Wer bereits im frühen Mittelspiel ein Luftloch schafft, obwohl seine Grundreihe noch durch beide Türme ausreichend gesichert ist, verliert ein unnötiges Tempo. Das Eselsohr. In der Eröffnung oder im Mittelspiel werden die Züge A3, H3 bzw. A6 und H6 häufig gespielt, um einen Läufer auf B4, G4 bzw. B5 oder G5 zu vertreiben oder zum Abtausch gegen den Springer zu zwingen. In diesem Fall dient der Zug noch nicht als Luftloch für den König, sondern dient der Auflösung einer Fesselung. Einen solchen Entfesselungszug durch den Randbauern nennt man auch Eselsohr. Wenn der Gegner mit dem Läufer ohnehin den Springer schlagen will, dann handelt es sich freilich um einen Tempoverlust. Zudem kann das Eselsohr die Bauernstruktur vor dem König schwächen und dem Gegner eine Angriffsmarke geben. Vorgerückte Bauern als Angriffsmarken. Der vorgerückte Bauer ist immer eine Angriffsmarke für den Bauern auf der Nebenlinie. Das heißt, H6, also schwarzes H6, ist eine Angriffsmarke für den weißen G-Bauern, G2, G4, G5. Entsprechend ist G6 eine Einladung an den weißen H-Bauern, H2, H4, H5. Der König fühlt sich grundsätzlich wohler, wenn er seine drei Bauern direkt vor sich hat, sofern er nicht auf der Grundreihe matt gesetzt wird. Das Eselsohr sollte daher kein Automatismus gegen eine Fesselung sein, sondern in der konkreten Stellung wohl überlegt werden. Bauernstrukturen. Das Wort Bauernstruktur beschreibt die Anordnung der Bauern. Wichtig ist, dass Bauernstrukturen aus Eröffnungen entstehen. Man spielt eine Eröffnung, denkt sich die sonstigen Figuren weg und betrachtet dann, wie die Bauern postiert sind. Das ist die Bauernstruktur. Die Eröffnungswahl nimmt somit erheblichen Einfluss auf die entstehende Bauernformation. Schach ist ein Kampf der Ideen. Beide Seiten haben in der Regel gegensätzliche, aber legitime Pläne. Das Paradoxe ist, dass sich die Pläne für das Mittelspiel oft aus der Bauernstruktur ergeben und gar nicht so sehr aus den Positionen der restlichen Figuren. Ich will hier exemplarisch einige typische Bauernstrukturen aufzählen, die aus Eröffnungen resultieren. Jetzt kommt so ein Übersichtskasten mit 5 Bauernstrukturen. Ich lese die mal vor. Marocchi-Struktur. Weiß mit C4 und E4. Igel-Struktur. Schwarz mit A6, B6, D6 und E6. Karlsbader-Struktur. Weiß mit E3, D4 und Schwarz mit C6, D5. Also das erfordert, dass Weiß und Schwarz jeweils ihre Figuren entsprechend stellen, ihre Bauern. Botwinnik-Struktur. Weiß mit C4, D3, E4 oder Schwarz und oder Schwarz mit C5, D6, E5. Stonewall-Aufbau, Weiß mit C3, D4, E3, F4, also so ein hügelmäßiges Panorama, beziehungsweise Schwarz mit C6, D5, E6, F5. Für den Anfang wäre es schon gut, überhaupt zu erkennen, dass du eine solche Struktur auf dem Brett hast. Wenn du tiefer ins Detail gehen und Pläne kennenlernen willst, zum Beispiel den sogenannten Minoritätsangriff in der Karlsbader-Struktur, empfehle ich dir das Buch Chess Structures von Mauricio Flores Rios. Dort werden 28 typische Bauernstrukturen genauer erläutert. Der Isolani. Oft hat Weiß einen isolierten D-Bauern, das heißt ohne Nachbarn auf der C- und E-Linie. Wenn alle Figuren abgetauscht sind, wird der Isolani schwach. Daher muss der Isolani-Spieler Figurenabtausche vermeiden. Gleichzeitig sollte er aktives Spiel suchen und den Isolani entweder abtauschen oder mit ihm vorpreschen, die Not zur Tugend machen. Oft wird ein aktiver Isolani durch Dame D3 unterstützt. Der Spieler gegen den Isolani versucht, diesen zu blockieren, alles abzutauschen und im Endspiel gegen den Isolani zu spielen. Never play F6. Dieser Spruch des amerikanischen Großmeisters Ben Feingold trifft häufig zu. Vor der Rochade ist F6 sowieso fatal, denn F6 öffnet die seitliche Diagonale für ein Schach mit der Dame auf H5. Dieses führt häufig zum Matt. Ja, da gibt es ja so, zum Beispiel auch dieses Narrenmatt, das normalerweise eben mit einem weißen F3 und G4, aber das gibt es auch mit Schwarz. Und daran sieht man schon, dass F6 eben schlecht ist. Aber auch nach der Rochade ist F6 oft ein Fehler, da dieser Zug die innere Diagonale zum König öffnet. Wie bestraft Weiß in der folgenden Stellung den Verstoß gegen das Gebot Never play F6? Ja, jetzt kommt hier wieder eine Grafik. Lösung: Weiß droht ohnehin Dame schlägt D5. Aber nach der Öffnung der Diagonale durch F6 kommt dieser Zug sogar mit Schach. Nach König H8 führt Springer F7 Schach unweigerlich zum Matt. Der rückständige Bauer. So heißt der letzte Bauer, oftmals noch auf der zweiten bzw. siebten Reihe zurückhängend. Er bildet eine Schwäche und Angriffsmarke für den Gegner, vor allem wenn die Linie halb offen ist und der gegnerische Turm den Bauern dadurch angreifen kann. Der Randbauer. Da Randbauern nur von einer Seite aus Unterstützung erlangen können, bilden sie ein relativ leichtes Angriffsziel. Zudem ist ein Randbauer schwerer in eine Dame umzuwandeln, wenn der gegnerische König rechtzeitig zur Stelle ist. Andererseits, im Endspiel gegen den Springer ist der Randbauer eine wertvolle Waffe. Der Randbauer ist der Feind des Springers, da der Springer als kurzschrittige Figur den Randbauern schlecht erreicht. Randbauern haben daher, wie so vieles im Schach, Doppelgesichter. Der H-Bauern-Vorstoß. Mit dem H-Bauern vorzustoßen kann die eigene Stellung schwächen, denn nach H4 ist kein Eselsohr, also H3, mehr möglich. Das heißt, Schwarz erhält eine Einladung zu Läufer G4 oder Springer G4. Jedoch ist der richtig eingesetzte H-Bauern-Vorstoß eine gefährliche Angriffswaffe. Vorrückende Randbauern bieten Raumgewinn und schwächen den gegnerischen Königsflügel. Das Computerprogramm Alpha Zero überraschte oft mit dem Vorstoß H4, H5, H6. Der Bauer auf H6 droht sowohl in Verbindung mit Dame G7 matt, als auch ein Grundreihenmatt. Daher muss der gegen die Rochadestellung anrennende H-Bauer in der Regel gestoppt werden, indem der eigene H-Bauer dagegen gestellt wird. Merke also, H4 erfordert H6 oder H5. Entsprechendes gilt aus weißer Sicht. Das ist jedoch kein allgemeingültiges Gesetz, sondern eher eine Wahrscheinlichkeitsangabe. Entscheidend ist wie immer die konkrete Stellung. Das richtige Auffangmotiv. Ob H6 oder H5 als Auffangmotiv besser geeignet ist, kommt auf die Stellung an. Die Antwort H5 blockiert den H4-Bauern direkt, hat aber den Nachteil, dass das Feld G5 schwach wird, denn Bauernzüge schwächen häufig das Feld neben dem gezogenen Bauern. Spielt man dagegen nur H6, dann weiß man nie, wann H4, H5 mit einer Öffnung des Königsflügels kommen kann. Der Doppelbauer. Doppelbauern, also hintereinander stehende Bauern, haben Vor- und Nachteile. Positiv ist, sie können eine offene oder halboffene Linie schaffen. Außerdem können sie zur besseren Zentrumskontrolle beitragen, wenn man Richtung Zentrum geschlagen hat. Schwach werden Doppelbauern aber, wenn sie ein konkretes Angriffsziel sind und nicht aufgelöst werden können. Isolierte Doppelbauern ohne Unterstützung benachbarter Bauern können katastrophal sein. Auch blockierte Doppelbauern führen häufig zu Problemen. Um eine Blockade zu vermeiden, kann man die Doppelbauern entzerren und den vorderen Bauern nach vorne ziehen. Ja, das habe ich neulich gemacht, die Doppelbauern entzerrt und dann kam eine Springergabel und die Dame war weg. Schach ist halt immer konkret. Der Bauernhebel, anknabbern. Ein wichtiges Motiv im Schach ist der Bauernhebel. Mit dem Hebel greift der Bauer einen anderen Bauern an und versucht, diesen von seinem Platz zu drängen. Großmeister Ilja Zaragatzki von der Schachakademie Chessimi hat das auch einmal Anknabbern genannt. Der bekannteste Bauernhebel ist das Damengambit. Erstens D4, D5, zweitens C4. Na, da greift also hebelt der weiße C-Bauer, hebelt den schwarzen D-Bauern an. Ein weiterer häufiger Hebel ist A2, A4 gegen B7, B5. Es gibt den Spruch, B5 fordert A4. Wenn Schwarz schlägt, also B schlägt A4, bekommt der weiße Turm Kontrolle über die A-Linie. Kritisch ist, wenn Schwarz mit B5, B4 durchzieht. Die Folgen dieses Zuges muss Weiß vor seinem A2, A4 durchkalkulieren. Oftmals erhält Weiß dadurch ein schönes Feld für seine Springer auf C4. Genau, also B4 ist jetzt nicht mehr beherrscht, weil der Springer auf der Bauer ist nach B4 gezogen. Und deswegen ist C4 nicht mehr beherrscht, so, weil der B5 ja nach vorne gezogen ist. So wird ein Schuh draus. Auch der Spruch F3 fordert C5 hat etwas mit einem Hebel zu tun. Denn der Zug F3 schwächt E3, weil daneben liegt, und C5 knabbert die Diagonale D4-E3 an, um genau diese Schwäche auszunutzen. Der vergiftete Bauer. A pawn is a pawn, lautet eine Regel. Soll heißen, wer ungestraft einen Bauern schlagen kann, sollte das tun. Denn ein Mehrbauer kann am Ende den Unterschied machen. Allerdings gilt das nicht, wenn der Bauer vergiftet ist. Im folgenden Bild siehst du den berühmtesten Fehler der Schachgeschichte. Bobby Fischer schlug hier in der WM 1972 gegen Boris Spassky mit seinem Läufer den Bauern auf H2. Erkennst du, warum der Bauer vergiftet ist? Lösung: Weiß sperrt mit dem Zug G3 den Läufer ein und holt sich im weiteren Verlauf mit dem König den Läufer ab. Also man muss hier wissen, die weißen Bauern standen auf F2, G2 und H2. Jetzt schlägt der Läufer auf H2 und der Zug G3 sperrt eben den Läufer ein. Der Läufer kann noch den Bauern G3 mit ins Verderben reißen, aber das nützt nichts. Nach einiger Gegenwehr musste Fischer die Partie aufgeben, gewann die WM aber trotzdem. Auf den Punkt gebracht. Wenn du deinen Bauern vorziehst, wird das Feld oder die Figur daneben schwach. Strebe danach, deine Bauern umzuwandeln. Jetzt zum König. Wo fühlt sich dein König am wohlsten? Der König ist die zentrale Figur des Schachspiels. Um ihn dreht sich alles. In Filmen sieht man oft, dass ein Spieler seinen König zum Zeichen der Aufgabe umkippt. Das ist ein schönes Symbol für die Funktion des Monarchen, auch wenn man sich im Vereinsschach eher die Hand gibt, als den König umzulegen. Königssicherheit und Rochade. Oberstes Gebot in der Eröffnung ist die Königssicherheit. Lass deinen König nicht in der Eröffnung oder im Mittelspiel ins Zentrum locken. In der Regel bedeutet Königssicherheit die Rochade. Mit der Rochade entwickelst du gleichzeitig deinen Turm. In aller Regel bereut man es, wenn man zu spät rochiert. Der unrochierte König ist anfällig für einen Zentrumsangriff. Dennoch gilt der Spruch, rochiere, wenn du musst oder wenn du willst, aber nicht, weil du kannst, so der Fernschachweltmeister Hans Berliner. Wobei, so toll finde ich den Spruch eigentlich nicht. Also, aber okay. Sind die Damen bereits abgetauscht, kannst du gelegentlich komplett auf die Rochade verzichten und deinen König anderweitig in Sicherheit bringen oder bereits für das Endspiel aktivieren. Risiken der Rochade. Rochiere nicht in einen Angriff hinein. Rollt auf der einen Seite des Brettes bereits eine Bauernwalze auf dich zu, so rochiere lieber auf die andere Seite. Rochiere auch nicht ins direkte Blickfeld eines Turmes. Beispiel: Dein König steht nach der Rochade auf G1. Aber der gegnerische Turm beherrscht von G8 aus die offene G-Linie und macht Druck auf deinen G2. Wenn der Gegner dann mit Dame oder Läufer auf H3 zieht, ist dein Bauer G2 doppelt angegriffen und gleichzeitig vom Turm gefesselt. Du solltest besser solche Rochaden in halboffene Turmlinien vermeiden oder schnellstmöglich ins Eckfeld H1 flüchten. Lange oder kurze Rochade? Die kurze Rochade ist die Regel, aber es gibt Situationen, in denen die lange Rochade mehr Sinn ergibt. Wenn die Bauernstruktur auf der Königsseite geschwächt ist, ist vielleicht der Damenflügel besser für die Rochade geeignet. Je nach Positionierung der Dame kann die lange Rochade zu einer schönen Batterie aus Turm und Dame auf der D-Linie führen. Ja, also zur Erklärung, wenn die Dame zum Beispiel auf D2 steht und der Turm kommt ja dann nach der langen Rochade auf D1, dann bilden die beiden eine schöne Batterie auf der D-Linie. Einer der Nachteile der langen Rochade ist, dass der König oftmals noch einen weiteren Zug in Richtung Brettrand benötigt, um den Randbauern zu decken. Denn dieser wird sonst allzu oft von der gegnerischen Dame ins Visier genommen. Gegenläufige Rochaden. Gegenläufige Rochaden, das heißt, der eine rochiert kurz, der andere lang, initiieren meist einen beidseitigen Bauernsturm. Jede Partei versucht, ihre Bauern in Richtung des gegnerischen Königs vorzurücken. Dabei kannst du deinen B-Bauern bzw. G-Bauern mitunter opfern, um eine offene Linie für deinen Turm gegen den König zu erhalten, sofern du noch ausreichend Angriffsmaterial besitzt. Oft hat die Seite mit drei Bauern in der Grundstellung, also zweite bzw. siebte Reihe, einen Vorteil, da der Gegner viele Züge benötigt, um einen Bauernhebel einzusetzen und die Königsdeckung anzugreifen. Lang zu rochieren, wenn man selbst ein Eselsohr als Angriffsmarke hat, kann daher riskant sein. Wenn du bemerkst, dass der gegnerische Bauernsturm schneller ist als deiner, kann ein eigener Bauerndurchbruch im Zentrum manchmal helfen, die gegnerische Attacke zu stoppen. Der König im Endspiel. Das Endspiel beginnt per Definition dann, wenn der König nicht mehr geschützt, sondern aktiviert werden muss. Näheres zu den Vorlieben des Königs im Endspiel findest du in Kapitel 7. Der König kann im Endspiel nicht nur gegnerische Bauern jagen oder Doppelangriffe vollziehen, sondern auch beim Mattsetzen mitwirken. Manche sagen deshalb, der König ist die meist unterschätzte Figur im Schach. Welcher Königszug ist hier verweist der beste? Okay, hier kommt jetzt wieder eine Grafik. Die Lösung macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, weil man die Stellung dafür sehen muss. Deswegen geht es zur nächsten Unterüberschrift, die heißt Schachschatten. Der Hamburger Schachbuchautor und Großmeister Dr. Carsten Müller ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Endspiele. Ich habe den auch schon mal für Schachgeflüster interviewt, das war eine sehr interessante Folge, also für den Podcast. Müller hat den Begriff des Springerschachschattens erfunden. Das bedeutet, dass sich der König gerne auf einem Feld befindet, das vom Springer nicht angegriffen werden kann. Die zu diesem Zweck optimale Entfernung des Königs vom Springer ist zwei Felder diagonal. Egal welche Route er nimmt, der Springer benötigt vier Züge, um dieses Feld anzugreifen. Also als Beispiel, der Springer steht auf, sagen wir mal, D4, dann ist B2 für den König so ein Feld im Springerschachschatten. Die Idee des Springerschachschattens kann aber übertragen werden auf andere Figuren. Es gibt eine Faustregel. Ist der König angegriffen und muss wegziehen, dann stelle ihn in den Schachschatten, also auf ein Feld, auf dem er nicht gleich dem nächsten Schachgebot ausgesetzt ist. Natürlich kann das im Einzelfall in die Hose gehen, weil ein anderes Feld doch besser wäre. Aber das Schachschattenfeld sollte der erste Zug in der Prüfreihenfolge sein und beim Blitzen in Zeitnot die erste Wahl. Auf den Punkt gebracht, verstecke den König in der Eröffnung, aktiviere ihn im Endspiel und flüchte bei Schachgeboten in den Schachschatten. So, ja, jetzt gibt's, das waren die 6 Unterkapitel zum Kapitel 3, Hilf deinen Figuren. Und es gibt noch ein 7. Unterkapitel, wo es um die Figuren als Team geht, wo ich also frage, wie die Figuren als Team am besten harmonieren. Da gibt es zum Beispiel dieses Prinzip der schlechtesten Figur, was eben besagt, dass wenn jetzt keine konkrete Taktik in der Stellung ist, dass man dann eben die Stellung verbessern soll, indem man die schlechteste Figur herausfindet, die also am wenigsten wirkt und die auf ein ideales oder zumindest auf ein besseres Feld stellt. Und dann gibt es einen ganz, ganz wichtigen Merksatz im Schach, den ich da auch noch erläutere. Vielleicht kurz ein, zwei Worte dazu. Dieser Merksatz heißt LPDO, das steht für Loose Pieces Drop Off, also übersetzt ungedeckte Figuren fallen runter. Gemeint ist, dass ungedeckte Figuren halt anfällig für Angriffe sind, insbesondere für Doppelangriffe. Und ja, deswegen soll man eben seine Figuren so stellen, dass sie möglichst geschützt sind. Und ein Verstoß gegen diesen LPDO-Grundsatz ist eben auch eine Ursache für Fehler, für Blunder, weil ungedeckte Figuren halt einfach leichter verloren gehen. Ja, das so als kleinen Ausblick. Und das war dann Kapitel 3 von 10 Kapiteln insgesamt. Und wenn euch das Buch interessiert, wenn euch die Leseprobe gefallen hat, dann schaut mal, ob ihr euch das Buch zulegen möchtet. 22 Euro kostet es, erschienen im Humboldt Verlag, zu erwerben überall im lokalen Buchhandel, auf thalia.de, auf bücher.de, auf amazon.de oder natürlich bevorzugt im Chess Tigers Online-Shop. Das war's für heute und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Euer Michael. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.